Herzlich willkommen bei Live Talks, dem Podcast der Alpha. In diesen Apriltagen dreht offensichtlich nicht nur das Wetter durch, sondern andere auch. Ich kann mich nicht erinnern, jemals in meiner Zeit als Lebensrechtler eine Woche erlebt zu haben, in der mehr los war, mehr passiert ist, als gerade jetzt eben in dieser Woche. Hier mal der Countdown. Montagmittag. Pressekonferenz des Vatikans. Verabschiedung bzw. Vorstellung des Dokuments Dignitas Infinita. Ein ganz wichtiges Dokument zur Menschenwürde, hochwillkommen, weil es ganz klare Aussagen enthält zur Leihmutterschaft, zur Abtreibung, zur Sterbehilfe und nochmal sehr deutlich betont, dass jeder Mensch unabhängig von seinem Status, seinem Alter, seinem Aufenthaltsort natürlich Träger von Menschenwürde ist und deswegen schützenswert. Das hat offensichtlich ein paar Leuten in der Regierung in Deutschland gar nicht gepasst, weswegen dann das Abschlussdokument der sogenannten Expertenkommission zur Neuregelung des Paragraphen 218 durchgestochen wurde an die Redaktion des Spiegels. Der Spiegel hat es aufgegriffen, hat am Montagabend dann Teile der Ergebnisse der Expertenkommission veröffentlicht. Damit war dann der Nachrichtenwert der Vatikanmeldung in Deutschland ins Bedeutungslose versackt. Mittwoch. Der Bundestag bespricht in erster Lesung das Pausgesetz, mit dem es Menschenrechtlern verboten werden soll, sich per Gebet in allerletzter Minute noch schützend vor das ungeborene Leben zu stellen, in der Nähe von Abtreibungseinrichtungen, unter dem Vorwand, das seien Belästigungen. Was da an Äußerungen über diese Beter im Bundestag gesagt wurde, ist haarsträubend. Es ist erschütternd zu sehen, wie sehr gewählte Volksvertreter die Wahrheit verdrehen. Vielleicht ein paar Kostproben daraus später. Mittwoch also die Lesung dieses Pausgesetzes. Am Donnerstag, gestern, hat das Europaparlament über die Aufnahme eines Rechts auf Abtreibung in die EU-Grundrechtscharta abgestimmt und sich mit einer Mehrheit dafür entschlossen. Ein Skandal erster Ordnung, ein Akt der Barbarei, man kann es nicht anders sagen. Ich glaube, die Gründungsväter Europas würden sich im Grabe rumdrehen, wenn sie davon erfahren würden. Schließlich sollte ja einmal Europa gegründet werden als eine Vereinigung freier und friedliebender Völker. Aber wir wissen von Mutter Teresa, und uns ist das auch allen klar, Abtreibungen sind der größte Friedenszerstörer. Heute, Freitag also, stimmt der Bundestag in zweiter und dritter Lesung über das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz ab, ein Gesetz, mit dem dann in Zukunft jeder Mann, der wegen der Frauenquote im Unternehmen oder in der Partei keinen Posten bekommen kann, einfach sein Geschlecht ändern kann und schwupps, schon klappt das mit der Karriere. Siehe Tessa Ganserer im Deutschen Bundestag. Sie hat es uns vorgemacht. Und dass in anderen Ländern längst zurückgerudert wird, dass die Niederlande ihr Selbstbestimmungsgesetz begraben haben, weil die sogenannte affirmative Versorgung von Transkindern eine menschliche und medizinische Katastrophe ist und eben keinen Benefit bringt, das ficht die Regierung überhaupt nicht an. Wer seine Geschlechtsumwandlung, die er im Alter von 15 Jahren hat vornehmen lassen, später einmal bereut, mit 20 oder 21, der kann ja dann seine seelischen Nöte einfach wegkiffen, dass das geht. Dafür hat diese Regierung ja auch gesorgt. Ich habe heute Julia Kim zu mir eingeladen. Sie ist Ärztin und stellvertretende Vorsitzende der Ärzte für das Leben. Am Dienstagabend haben die Ärzte ja eine sehr interessante Online-Veranstaltung organisiert mit Frau Professor Dr. Karall. Sie ist Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Und sie hat sich mit dem Thema befasst, was ist die Rolle des Arztes am Lebensanfang? Und dann gab es im Nachgang eine ganz interessante Diskussion und wir haben beschlossen, wir nehmen diese Diskussion zum Anlass und sagen, in unserem Podcast heute greifen wir ein paar von den losen Fäden auf, die dann doch am Ende, weil die Zeit vorangeschritten war, übrig geblieben sind und wollen dann eine oder andere Frage nochmal ein bisschen vertiefen. Fangen vielleicht einmal damit an. Der Beginn des Schwangerschaftskonfliktes, also in dem Moment, in dem ein Arzt einer Frau mitteilt, sie sind schwanger. Und sie reagiert dann auf herzlichen Glückwunsch nicht mit Begeisterungsstürmen, sondern schaut entsetzt. Jetzt bist du selber, Julia, ja auch tätig in der Schwangerschaftskonfliktberatung, Beraterin bei der Telefonhotline VitaL, das ist die Beratungshotline der Alpha. Was ist denn so deine Erfahrung? Also was hilft einer Frau im Schwangerschaftskonflikt? Wie sollte ein Arzt reagieren, wenn er eben merkt, oh, die Frau ist gar nicht begeistert?
Also zuallererst hilft Zuhören, denn die Frauen, die bei uns anrufen, sind in einer emotional total belastenden Situation. Die durchleben gerade eine Achterbahn der Gefühle. Und deswegen hilft es einfach mal zu fragen, okay, beschreiben Sie, was ist los? Wie geht es Ihnen gerade? Das öffnet oft Türen und sie erzählt dann ganz oft, dass das Umfeld ein Problem ist, Druck von außen. Und diesen Druck können wir zumindest im Gespräch erst einmal nehmen und sagen, dann lass uns das doch zusammen anschauen. Denn diese Beziehungsprobleme, zum Beispiel mit dem Partner, die daraus entstehen, wenn der sagt, entweder das Kind oder ich, und da bin ich weg, wenn du dich für das Kind entscheidest, das macht natürlich was auch mit der Frau.
Ja, das stimmt. Ein bisschen Druck nehmen ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und hinter die Fassade schauen. Jetzt hat natürlich ein Arzt bei dem Gespräch in der Regel bei Patienten, die da im Wartezimmer sitzen, nicht so viel Zeit. Es wäre schön, wenn dann eben die Gespräche auch an andere weitergeleitet werden. Wir wissen ja, dass, wenn du hast es ja jetzt eben auch geschildert, gerade so eine Entscheidung, die dann unter Druck gefällt wird, wo also andere Personen im Grunde genommen die Entscheidungsfreiheit der Frau auch einschränken und man gar nicht mehr so von Selbstbestimmung reden kann, da kann es ja auch gut sein, dass man das hinterher bereut. Das ist ja ganz klar. Wenn man eine Entscheidung nicht völlig frei trifft, es tut einem hinterher leid, dann schiebt man auch die Schuld auf andere. Man fragt sich, hätte ich selber irgendwie anders reagieren können? Also ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach ist. Wir machen die Erfahrung ja auch bei unserer Hotline Schattenkind. Die Beraterinnen dort haben ja erzählt, dass viele Frauen anrufen, Männer aber auch, die eben mit diesem Trauma der Abtreibung überhaupt nicht zurechtgekommen sind. Und das hatte die Frau Karall auch in ihrem Vortrag angesprochen und hatte da von einem Film erzählt. Den haben Sonja und Chris Horswell gemacht. Das sind die Leiterinnen und Leiter der Organisation Save One in Europe. Die kümmern sich besonders intensiv um solche Frauen. Und der Film heißt Lass uns reden. Den würde ich jetzt ganz gerne mal einspielen.
Ich kenne auch niemanden, dem es schlecht geht nach einer Abtreibung. Scheint ja alles ganz einfach zu gehen.
Ich bin damals trotz Pille schwanger geworden.
Das war eine Situation, die total überfordernd war.
Man braucht ja gewisse Entscheidungskriterien, um so eine Entscheidung zu fällen.
Um Gottes Willen, auf keinen Fall. Und das passt gerade überhaupt nicht.
Und obwohl ich jetzt eigentlich etwas gemacht habe, von dem ich gedacht habe, ja, jetzt bin ich halt wieder unschwanger und es hat niemand was mitbekommen. So war doch nichts mehr, wie es vorher war.
Ich bin schwanger, aber das Kind wird abtrieben.
Um die 300 Euro habe ich gezahlt, würde man es privat machen, wären das 700 Euro gewesen.
Wenn Sie zum Beispiel jung sind, oft gar nicht die Möglichkeit gehabt haben, für sich selber eine Entscheidung zu treffen.
Ja, und genauso ist es dann auch geschehen.
Eine Abtreibung kommt nie in Frage. Ich will doch keinen Menschen töten.
Das war nicht lebensfähig und das ist ein Zellklumpen.
Ich habe als Mann, als Vater eines werdenden Kindes, überhaupt keine Stimme.
Weil es geht ja um die Frau. Es war nur derartig tabuisiert.
Je mehr darüber geredet wird,
katholische Privatschule,
desto mehr kann man diesen Frauen helfen.
Und das fehlt uns im Moment.
Ist es der Weg, den ich gehen möchte? Ja oder nein?
Ja, liebe Cornelia, das ist ja ein Film, der in Österreich produziert wurde. Weißt du denn was darüber, wie die Rechtslage dort in Österreich ist? Es wird ja immer argumentiert, die Frauen seien stigmatisiert durch das Gesetz und deswegen hätten sie ein schlechtes Gewissen nach einer Abtreibung.
Ja, das kenne ich natürlich aus Deutschland auch. Jetzt ist es so, dass Österreich eine verhältnismäßig liberale Gesetzgebung auch hat. Das heißt, in Österreich ist eine Abtreibung nicht strafbar, wenn sie innerhalb der ersten 3 Monate nach Beginn der Schwangerschaft vorgenommen wird. Und es soll ein Arzt oder eine Ärztin machen. Das ist die sogenannte Fristenlösung, die Österreich da hat. Voraussetzung ist zuvor eine ärztliche Beratung. Und da muss die Frau aber sich nicht erklären, sie braucht auch keine Begründung anzugeben. Also letztendlich ist es so, dass sie hingehen kann und sagen kann, ich hätte gerne die Beratungsbescheinigung und gut ist. Ich habe das auf den Seiten der Stadt Wien nachgeschaut, die Informationen da zusammenstellt. Offensichtlich ist Wien irgendwie sowas wie der Hotspot für Abtreibungen in Österreich. Und da wird unter anderem die Österreichische Gesellschaft für Familienplanung angeführt als eine Institution, bei der man sich eben beraten lassen kann. Kann man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass diese Gesellschaft für Familienplanung für das Leben berät. Was ich insgesamt sagen kann, also über die Situation in Österreich, das ist, dass Mädchen und junge Frauen zwischen 14 und 18 Jahren nicht mal die Erlaubnis der Eltern brauchen. Die müssen also nicht informiert werden, sondern es reicht, wenn der Arzt sagt, er hält sie für einsichts- und urteilsfähig. Und natürlich brauchen sie auch ihren Partner nicht zu informieren. Das geht also einfach so auch an den Eltern vorbei unter Umständen. Und dann ist es so, dass was die Zahlen betrifft, wir keine genaue statistische Erfassung haben. Es ist anders als in Deutschland. Offiziell geht man so von 30.000 bis 35.000 Abtreibungen aus. Das ist dann eine Abtreibungsquote in Österreich von 10 bis 11 ungefähr pro 1.000 Frauen. Ich vergleiche das mal mit Deutschland. Da liegt die Abtreibungsquote pro 1.000 Frauen bei 5,4. Ist also in Österreich fast doppelt so hoch. Also man kann hier nach allen Daten und Zahlen, die vorliegen, überhaupt nicht davon ausgehen, dass Frauen sich kriminalisiert oder stigmatisiert fühlen, weder aufgrund der Rechtslage noch aufgrund der Zahlen überhaupt, die uns hier zur Verfügung stehen.
Von Österreich zurück nach Deutschland. Jetzt wird in Deutschland das ja auch oft diskutiert, und zwar unter dem Gesichtspunkt, es gäbe viel zu wenig Ärzte, die den Schwangerschaftsabbruch überhaupt durchführen. Stimmt das eigentlich?
Also das ist natürlich ein Märchen. Es gibt bei der Bundeszentrale für Gesundheit sind gemeldet, wenn mich das nicht täuscht, so um die 1200 Stellen, an denen Abtreibungen durchgeführt werden. Das ist nicht immer nur ein Arzt, das sind auch manchmal zwei Ärzte, weil eben die jeweilige Stelle gemeldet wird. Und dann zu sagen, wir haben zu wenig Abtreibungsärzte angesichts der Tatsache, dass wir auf der anderen Seite nur noch knapp über 600 geburtshilfliche Einrichtungen haben in Deutschland, aber siebenmal so viele Geburten wie Abtreibungen, das ist natürlich eine absolute Farce. Unterversorgung wegen einer medizinischen Notlage keine Abtreibung bekommen, also das halte ich für ein Gerücht. Das gibt es eigentlich nicht. Nehmen wir mal an, eine Frau hat eine wirkliche medizinische Notlage wäre beispielsweise eine Eileiterschwangerschaft. Selbstverständlich wird die versorgt, gynäkologisch, in jedem Notfallkrankenhaus. Bei jedem Maximalversorger wird auch für den Fall, dass die Frau septisch wird, wo also wirklich dringend Handlung geboten ist, was weiß ich, beispielsweise wegen einer Präeklampsie, wird da doch der Arzt eingreifen? Oder wie siehst du das, Julia?
Ja, natürlich. Also es ist meine ärztliche Pflicht, für die Gesundheit meiner Patienten zu sorgen. Und wenn da eine Frau kommt, die zum Beispiel auch eine Schwangerschaftsvergiftung hat, also eine sogenannte Sepsis, dann kümmert sich das medizinische Personal. Es wird geguckt, was man machen kann. Und natürlich muss diese Frau auch Hilfe bekommen von uns Ärzten.
Ja, also ich kann mich auch in meiner eigenen weiten Bekanntschaft an so einen Fall erinnern, wo das eben zur Debatte stand und man dann immer sehr sorgfältig austariert hat, kann man das Leben der Frau retten, kann man das Leben des Kindes retten, kann man beide retten und dann überlegt, was ist hier der günstigste Weg. Ja, eine der Fragen, die wir dann diskutiert haben am Dienstagabend, war die nach dem medizinischen Curricula. Was muss denn in der Facharztausbildung Abtreibung eigentlich gelehrt werden? Gehört da jetzt tatsächlich die Abtreibung dazu? Also es ist notwendig, dass Medizinstudenten oder junge Ärzte eben schon das lernen, wie man eine Abtreibung durchführt.
Also zum Studium kann man sagen, dass es momentan so ist, dass rechtliche und medizinische Grundlagen gelehrt werden nach dem aktuellen Curriculum und der ärztlichen Approbationsordnung. Auch ich hatte eine Vorlesung dazu, tatsächlich aber nicht sehr tiefgehend. Das heißt, wir haben auch nicht groß diskutiert. Das wurde einmal kurz vorgestellt, dass es auch Konflikte geben kann. Und dann war leider die Zeit schon wieder vorbei. Dann gab es letztes Jahr im September eine kleine Anfrage von der Linksfraktion im Bundestag, die eben nach dem aktuellen Stand in der Ausbildung gefragt haben. Und dort wurde dann geantwortet von der Bundesregierung, dass eventuell in den nächsten Katalog des Curriculums und die neue ärztliche Approbationsordnung dann auch diese Inhalte des Schwangerschaftsabbruchs in die Prüfungsfragen aufgenommen werden sollen. Aber das ist jetzt alles noch in Diskussion und Bearbeitung.
Also wenn es in die Prüfungsfragen aufgenommen wird, ist das natürlich schlimm, finde ich, ne? Weil dann ist es abgeprüftes Wissen und dann kann sich ja im Prinzip kein Arzt mehr damit rausreden, dass er sagt, ich mache das nicht, weil ich es nicht kann. Denn dann wird man immer sagen können, ja, aber es wurde doch abgeprüft, du hast es doch machen können müssen. Also das wird dann für Ärzte so ein bisschen schwieriger, denke ich, ne?
Ein
Aber
weiteres.
in der Facharztausbildung nicht unbedingt verpflichtend, oder? Dass man Abtreibungen macht.
In der Facharztausbildung, wenn man jetzt in die aktuellen Weiterbildungsordnungen der Landesärztekammern schaut, also zum Beispiel die beiden in NRW, das sind zwei Ärztekammern, weil das Bundesland so groß ist, die sowohl auch die als wie auch Bayern und Hessen, da habe ich mal geguckt, die schreiben das nicht vor, dass man das lernen muss. Man muss lediglich über die Schwangerschaftskonflikte beraten und Indikationsstellung für Schwangerschaftsabbrüche stellen können. Und so grundsätzliche Eingriffe wie Abrasio, das heißt also Ausschabungen können, aber da steht nicht, dass man das zurzeit durchführen muss. Aber es
Ja.
wird momentan diskutiert und die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe hat jüngst, jetzt im April, aktuell eine Stellungnahme herausgegeben, in der sie auch darauf eingeht, dass eben einerseits die Rechte der Frau als auch die des ungeborenen Kindes, aber auch des medizinischen Personals gewahrt bleiben sollen. Denn auch das medizinische Personal unterliegt da psychischen Belastungen, weil wir Ärzte sind ja dann aktiv beteiligt. Das sagen die auch so. Und deswegen betonen die auch noch einmal in ihrer Stellungnahme, dass es eine Entscheidungsfreiheit weiterhin geben soll, sodass es nicht ein Hinderungsgrund ist, wenn jemand aus Gewissensgründen eben nicht an einem Schwangerschaftsabbruch teilnehmen möchte in seiner Facharztausbildung.
Das ist ja eine erfreuliche Nachricht. Hoffen wir mal, dass das eine der Fachgesellschaften ist, auf die die Regierung dann hört. Ich habe da so ein bisschen Zweifel, weil die Erfahrung, die wir bisher machen bei unserer Regierung, ist, dass die Fachgesellschaften nur dann gehört werden, wenn sie das sagen, was die Regierung ohnehin machen möchte. Und ansonsten ist ihr das ziemlich egal. Das haben wir jetzt auch bei der Cannabis-Legalisierung gesehen. Da gab es ja wirklich eine breite Front an Fachgesellschaften, an Wissenschaftlern, auch Polizei, Gewerkschaften, die gesagt haben, das ist auf jeden Fall der falsche Weg, der hier beschritten wird.
Ja, und außerdem müssen wir bedenken, eine Abtreibung ist ja erstmal ein operativer Eingriff, der erlernt werden muss. Das könnte ich dir jetzt beibringen oder ich sag mal, ein Facharzt könnte dir das beibringen. Das kann man jedem beibringen, das rein technische. Das Problem ist nur das Komplikationsmanagement. Also wir Menschen sind nicht von der Stange. Und wenn du zum Beispiel beim Leistenbruch in der Operation einfach ein bisschen zu tief schneidest, landest du eventuell bei Gefäßen und wenn du die durchschneiden würdest, große Körpergefäße, dann hättest du ein Problem. Und um das zu überblicken, braucht es eine Facharztausbildung. Deswegen gehört das meiner Meinung nach auf keinen Fall ins Studium, so einen Eingriff zu erlernen. Selbst einfache Eingriffe wie Gallenblasenoperationen oder Blinddarmentzündungen werden erst in der Facharztausbildung gelehrt, auch wenn es einfache Eingriffe sind, die schon relativ schnell Assistenzärzte durchführen dürfen. Ich glaube, das macht auch ein Problem mit der Gewissensfreiheit der Medizinstudenten. Ich meine, wenn ich mir überlegen würde, ich fange jetzt an zu studieren und überlege, ich möchte in die Gynäkologie gehen, würde ich mir das vielleicht doch zweimal überlegen, ob das nicht schwierig wird und ob ich da meinem Gewissen bis zum Ende folgen darf. Jetzt ist das in Europa ja auch so eine Frage. Gewissensfreiheit als Menschenrecht. Das wird ja diskutiert jetzt aktuell im Europaparlament. Cornelia, kannst du uns kurz einmal dazu sagen, was da gerade genau die Sache der Diskussion ist?
Ja, du hast gesagt, Gewissensfreiheit ist ein Menschenrecht. Berufsfreiheit gehört natürlich irgendwie auch mit dazu, ne? Religionsfreiheit, das sind alles Menschenrechte, die sich um dieses Abtreibungsthema und auch um das Thema assistierter Suizid herumgruppieren letztendlich. Und ja, statt also zu sagen, wir haben ja eine EU-Grundrechtscharta und wir haben die Europäische Charta der Menschenrechte, lasst uns die mal stärken, wird jetzt diskutiert, ein europäisches Grundrecht sozusagen oder die Aufnahme des Rechts auf Abtreibung in die EU-Charta zu etablieren. Und diese Entschließung, das ist natürlich letztendlich eine Katastrophe. Also der Weg, in den sich hier die Brüsseler Parlamentarier begeben, der ist nicht anders zu bezeichnen. Was wichtig ist für uns erstmal, sind zwei Dinge, die ich einfach mal so zu bedenken geben möchte. Je mehr wir anfangen, Menschenrechte zu verwässern und alle möglichen Menschenrechte zu definieren, desto mehr kommen ja Grundmenschenrechte auch miteinander in Konflikt. Das sehen wir gerade bei einem solchen vermeintlichen Recht wie einem Menschenrecht auf Abtreibung ganz gut, weil es in Konflikt steht natürlich mit dem Menschenrecht auf Leben des ungeborenen Kindes. Und wenn die beiden Rechte gleichwertig sind, dann kann immer das eine das andere stechen. Und das ist also so das Grundproblem bei dieser Menschenrechtsdiskussion. Was jetzt diese Entschließung im Europaparlament betrifft, das ist jetzt keine bindende Entschließung des Europäischen Parlaments. Das ist natürlich ein Signal, das nicht zufällig diese Woche kommt, sondern ganz bewusst. Also das Europaparlament hat sich natürlich auch mit unserer Regierung, denke ich mal, so ein bisschen kurzgeschlossen. Die wissen, was hier ansteht. Die wissen, hier in Deutschland soll der 218 geschliffen werden. Nicht umsonst wird ja auch in dem Papier der Expertenkommission von Europarecht gesprochen. Also offensichtlich eben im Hinblick darauf, dass da in Europa was passieren wird. Und sie rechnen wohl damit, dass es diese Entschließung geben wird. Und das halte ich für unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Ja, also der Anwendungsbereich der Charta ist eben durch die Charta selbst begrenzt, zum Beispiel die Anwendung des EU-Rechtes. Und selbst wenn jetzt weiter Druck aufgebaut wird, wie das im Moment der Fall ist, glaube ich, dass die entsprechenden Regierungen doch standhaft bleiben werden. Auf jeden Fall ist das, was da passiert, von Brüssel aus ja übergriffig und völlig unangemessen. Und ich weiß nicht, was die Politiker da reitet, weil das war nicht die Idee, aufgrund derer Europa mal entstanden ist.
Ja, wie wir sehen, ist diese Woche sehr viel los. Das hast du ja am Anfang auch schon gesagt, Cornelia. Sowohl auf Europaebene als auch in Deutschland, aber auch im Kleinen. Ich finde, das ist nicht unwesentlich, dass wir Ärzte da auch mit hineingezogen werden, unweigerlich in die Diskussion. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht und wie die Woche sich entwickeln wird.
Ich auch. Ein paar Ergebnisse stehen ja noch aus. Am Freitag also jetzt noch die Abstimmung über das Selbstbestimmungsgesetz. Ich bin mal gespannt, aber viel Hoffnung mache ich mir da nicht, dass unsere Parlamentarier auf irgendeine Art und Weise mal wieder bei Sinnen sein werden. Vielen Dank, dass du da warst, Julia. War schön und gerne wieder. Einen schönen Tag dir noch. Ciao.
Danke dir auch.
Ja, eine ganz bemerkenswerte Woche und die ist auch noch nicht zu Ende. Ich fahre heute nach Rosenheim für einen Vortrag zum Thema Gender und Feminismus. Gehe der Frage nach, inwieweit die Gender-Theorie überhaupt den Feministen noch in die Hände spielt oder ob es nicht vielleicht in hohem Maße antifeministisch ist, diese Gender-Politik zu betreiben. Ich kann ja davon ausgehen, dass dann heute Abend dieses Gesetz bereits beschlossene Sache ist. Das wird ja heute Nachmittag im Bundestag beschlossen werden, nehme ich mal an, zweite und dritte Lesung steht an. Morgen dann der Marsch fürs Leben in München, zu dem ich an dieser Stelle auch nochmal sehr herzlich einladen möchte. Ich gehe davon aus, dass nicht nur sehr viele Menschen kommen werden, die mit uns für das Leben auf die Straße gehen werden, sondern vor allem auch viele, viele Gegendemonstranten. Und wir werden ganz sicher auch auf viele Pressevertreter stoßen, die versuchen werden, uns in das Licht zu rücken, in das sie uns in der Vergangenheit sehr gerne rücken wollten, nämlich eher so in die Schiene, ihr seid ja rechts, anstatt zu sagen, ihr habt ja recht, denn ihr tretet ein für das Recht auf Leben eines jeden Menschen. Und was wäre in der Zeit heute, in der wir von Unruhe, Krieg, ja auch von Hass und Gewalt umgeben sind, was wäre da wichtiger, als dafür einzutreten? Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Heute schließe ich mit einem ganz besonderen Lied, nämlich mit Let's Get Loud.